Bastard Berlin.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk. Wir begrüßen Sie bei Basta Berlin. Mein Name ist Benjamin Golmer, hier ist Folge 292.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Ja, wir sagen euch heute wieder, was Sache ist, auch wenn das möglicherweise zu spontanen Tränenausbrüchen führen kann. Hier wird aber nicht gekuschelt, nicht gegendert und schon gar nicht geschwiegen. Wir bleiben frei Schnauze. Maulkörbe gibt's woanders.
Du kannst dir eine wirkungsvolle Maske zu Hause selber basteln.
Das schützt laut Studien fast genauso gut wie die medizinischen Masken.
Aber nicht in erster Linie dich, sondern die anderen vor dir.
Und deshalb sollten wir alle Masken tragen.
Ja, die Masken sind gefallen.
Aha.
Schauspieler, Influencer und Moderatoren, die einfach nur ein bestimmtes Regierungsnarrativ nachplappern, die sind in etwa so überflüssig wie Herpes bei der Abi-Feier. Oder wie Annalena Baerbock bei der UN. Beides wirklich sehr, sehr unangenehm.
Ja, gleiches gilt für die Berichterstattung bei ARD und ZDF. Unsere Öffis haben sich in diesen Tagen mal wieder von ihrer besten Seite gezeigt. Zumindest aus Sicht grün-woker Realitätsverweigerer. Der Meinungskorridor, der ist mittlerweile so eng, da kommt höchstens noch Lauterbach mit einer Impfnadel durch.
Aber Spaß beiseite. Ob Außen- oder Innenpolitik, unsere öffentlich-rechtlichen Medien nehmen ihren Bildungsauftrag sehr genau. Und darum wollen sie den Bürger auch in ihrem Sinne umerziehen. Mehrere Beispiele haben wir heute wieder für euch im Gepäck.
Unsere heutige Reise geht von Berlin nach Hamburg, München, Ludwigshafen und auch in den USA schauen wir vorbei. Also angeschnallt, wir starten.
Los geht's mit einem kleinen Abstecher in die Vereinigten Staaten, nach Arizona. Die Stadt Phoenix ist wie Phönix aus der Asche gestiegen. Aus der Sonora-Wüste ist sie in die Höhe gewachsen.
Ja, wie Phönix aus der Asche nach einer schweren Niederlage wieder aufstehen, praktisch auferstehen und sich zu neuen Höhen aufschwingen. Dieses Bild passt zu der bewegenden Trauerfeier für Charlie Kirk.
On the cross our Savior said, Father, forgive them. For they not know what they do. That man, that young man, I forgive him.
Erica Kirk, die Mutter der zwei Kinder von Charlie Kirk, die Hinterbliebene, die Witwe mit unfassbar starken und berührenden Worten.
Zu Charlie Kirk, da gäb's heute einiges zu sagen. Wir könnten euch Markus Lanz präsentieren, der zugibt, dass sein Kollege Elmar Thewissen falschen Müll auf Kirk gekippt hat. Wir könnten euch noch etliche Beispiele für Verleumdungen und Framing zeigen. Wir belassen es aber für heute bei einer Collage von Argonerd.
Sie zeigt zwei Zeitungsartikel. Sie stammen vom Freitag und vom Sonntag. Links seht ihr den Spiegel und rechts seht ihr Watson. Der Spiegel schreibt: Jetzt soll Kirks Witwe den Mager-Nachwuchs einpeitschen.
Watson schreibt, Erica Kirk über Todesschütze Tyler Robinson. Ich vergebe ihm. Die Witwe wählte versöhnliche Worte.
Spiegel, ZDF und ARD, unsere Leit- und Qualitätsmedien, haben in den vergangenen Wochen mal wieder richtig abgeliefert. Kleiner Hinweis, am 1. Oktober um 10 Uhr wird das Bundesverwaltungsgericht zusammenkommen und es wird darüber verhandeln, ob wir weiter GEZ zahlen müssen, wenn ARD und ZDF ihrem Auftrag nicht nachkommen.
Das Gericht
wird... Was ist denn der Auftrag? Steht angeblich im Rundfunkstaatsvertrag. Ich habe das Gefühl, es ist ein ganz anderer Auftrag. Hier irgendwie das Ganze, was hier siedelt, so ein bisschen unter der Decke zu halten.
Erziehungsauftrag, Benjamin.
Ja, es ist ein Erziehungsauftrag und ein Bildungsauftrag. Sie verraten uns, was wir denken und was wir sagen dürfen.
Ja, das Gericht wird entscheiden, ob weiter rund 9 Milliarden Euro eingetrieben werden. Naja, hoffentlich sind die Richter dann nicht Nachbarn von Jan Böhmermann.
Wie kommst du denn jetzt darauf?
Na, da gibt's ein aktuelles Beispiel aus Berlin. Der Tagesspiegel berichtet, Prüfung der Befangenheit möglich. Eine Richterin im RBB-Prozess war Schlesingers Nachbarin. Der RBB und seine entlassene Intendantin prozessieren weiter. Nun teilte eine Richterin in dem Verfahren mit, dass Patricia Schlesinger ihre Nachbarin war.
Gut vernetzt. Ganz im Gegenteil zu uns.
Ja.
Wir sind weder verwandt, noch verschwägert, noch in direkter Nachbarschaft zu Böhmermann, Hayali oder Gebekus.
Gott sei Dank.
Und darum räumen wir auch auf mit dem Saustall Bundesrepublik.
Und da gibt's viel zu tun und man muss sich die Hände schmutzig machen. Aber erste Erfolge haben wir ja schon. Könnt ihr euch noch an den hier erinnern?
Erneuerbare Energien leisten nämlich nicht nur einen Beitrag zur Energiesicherheit und Versorgung. Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien.
Christian Lindner, Chef der angeblich marktliberalen Freiheitspartei FDP, der hat uns 2022 erklärt, dass Wind- und Sonnenenergie uns jetzt ganz doll unabhängig machen und zu Freiheit führen.
Ja, aber Herr Lindner, woher kommen denn die Sonnenkollektoren? Schon mal drüber nachgedacht?
Ni hao, Herr Lindner. Telepolis schreibt 2024, chinesische Firmen dominieren Europas Solarmarkt, auch dank innovativer KI-Technik. Chinesische Anbieter führen den PV-Markt an. Deutsche Hersteller haben das Nachsehen. Huawei setzt auf KI für mehr Effizienz im Bereich Photovoltaik.
Herr Lindner, woher kommen eigentlich die Windkraftwerke? Schon mal drüber nachgedacht?
Ni hao, Herr Lindner. Das Handelsblatt berichtet 2024, wie China den Markt für Windturbinen beherrscht. Mehr als die Hälfte der weltweiten Kapazitäten für Windräder befinden sich in China. Die großen chinesischen Hersteller hängen die westliche Konkurrenz ab und wachsen weiter.
Und Herr Lindner, meine ganz heiße Frage.
Wer ist Herr Lindner?
Kennen die wenigsten heute noch. Die Älteren werden sich erinnern. Also wenn Wind- und Sonnenenergie Freiheit sind, was passiert denn in einer Dunkelflaute? Ist es dann vorbei mit der Freiheit?
Der Bayerische Rundfunk schreibt im Mai 2023 zu diesem Thema: Energiewende, wo Strom bald rationiert werden kann. Mehr E-Autos und Wärmepumpen bedeuten einen höheren Strombedarf. Das Problem: vielerorts sind die lokalen Netze dafür nicht ausgelegt. Ab 2024 sollen Netzbetreiber deshalb Strom begrenzen dürfen. Um das Gesamtnetz stabil zu halten, sollen die Betreiber künftig Wärmepumpen und E-Autos in Zeiten von Spitzenlast vom Netz nehmen dürfen. Ausgerechnet die beiden, weißt du?
Das ist eine herrliche Freiheit, wenn das Auto nicht mehr fährt und die Bude kalt bleibt. Vielleicht ist das ja auch exakt der Grund, warum die FDP heute nur noch eine blassgelbe Erinnerung ist und 10 von 10 Deutschen gar nicht mehr wissen, wer dieser gut aussehende Herr Lindner eigentlich ist.
Ja, weißt du, warum die Wärmepumpe so viel Energie spart? Weil sie einfach vom Staat abgeschaltet wird. Braucht sie gar keine Energie. So effizient ist sie dann. Ja, ja. Und da haben wir noch gar nicht von der Freiheit gesprochen, Fracking-Gas aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland zu holen. Mhm. Mit Tankern, die über den Atlantik schippern. Das ist wirklich sehr frei und sehr ökologisch.
Genauso frei wie der Wärmepumpenzwang, den dieser Sachverständige unbedingt wollte.
Das Rezept gegen rechts ist sicherlich nicht, dass man den Rechten hinterher bellt und hinterherläuft. Und das sehe ich schon, vor allem bei der CSU. Markus Söder macht gedanklich einen schweren Fehler, wenn er glaubt, das Land würde besser regierbar sein, indem man die Position der Rechten übernimmt.
Robert Habeck, Anfang des Jahres über Markus Söder. Dr. Robert Habeck, Philosoph, Politikerklärer und Bestsellerautor. Er meint, wer die Positionen der Rechten übernimmt, schwächt die Demokratie. Das, sehr verehrte Damen und Herren, ist ein Teil des links-grünen Erpressungssystems gegen konservative Politiker. Das funktioniert nämlich genau so. Wer Position von Rechten übernimmt, der schwächt die Demokratie.
Zweitens, wer rechte Positionen vertritt, bereitet den Weg für den Rechtsextremismus.
Wer rechte Positionen vertritt, schwächt auch noch die eigene Partei. Denn am Ende werden die Bürger das Original wählen. Und das Original, das ist die AfD.
Was Dr. Robert Habeck sich gar nicht vorstellen kann, dass Markus Söder aus Überzeugung konservativ ist. Zugegeben, bei Söder von Überzeugungen zu sprechen, das ist uns ehrlich gesagt auch fremd. Aber Söder ist auf seine Art natürlich ein Bierzeltpopulist. Und hin und wieder versteht er die Bürger und geht inhaltlich sogar auf sie zu.
Was Dr. Robert Habeck sich wirklich gar nicht vorstellen mag: die Bürger wollen konservative und rechte Positionen. Und noch mehr als das. Die Bürger haben eine ganze Bandbreite an Positionen, die nicht mal rechts sind, aber trotzdem auch nichts mit Robert Habecks Politik zu tun haben. Die Bürger wollen beispielsweise Frieden statt Friedrich, Frieden statt Waffen. Mhm. Sie wollen günstiges Gas. Sie wollen innere Sicherheit und ein Deutschland, in dem sie sich persönlich wiedererkennen. Sie verabscheuen Inflation, Enteignung und Schuldenberge. Und das sind keine rechten Positionen. Das sind nur explizit keine grünen Positionen. Denn Grüne stehen für die Verteuerung des Lebens zugunsten einer Klimapolitik. Sie stehen für Konflikt mit Russland, für die Abschaffung des Autos, für Sprechverbote und Sprachpolizei. Und ich wusste nicht, dass ich mich nochmal so aufregen werde über Robert Habeck. Ich dachte, das Thema ist wirklich durch. Aber da habe ich den Mann heute mal wieder sehen müssen. Und kann ich sagen, waren das harte 3 Jahre. Ich bin fast so traumatisiert von Robert Habeck als Vizekanzler wie von Covid-19.
Und dieser Robert Habeck hat 1,5 Monate vor der Wahl doch glatt eine dicke Lippe riskiert. In diesem ZDF-Interview, da hat er groß getönt, die Umfragen, die werden ja immer besser für die Grünen. Man sei ja von 10% schon 3 oder 4 gestiegen. Schließlich hat die Partei ja auch den besten Kanzlerkandidaten aller Zeiten. Und die Wähler, die werden schon sehr bald verstehen, wie gut die Partei eigentlich wirklich ist. Und dann geht's ab.
Mir ist nichts zu sagen dazu. Das Mandat, diese Fragen zu beantworten, eine Regierung aufzustellen, Deutschland Verteidigung sicherheitsfähig zu machen, das Wachstum zu organisieren, liegt jetzt bei Friedrich Merz.
Also bestehen gerade Gespräche?
Ja, Schwarz und Rot reden miteinander. Wir sind nicht gewählt worden, Gespräche zu führen.
Legendäre Pressekonferenz nach der Wahl. Robert Habeck hat keinerlei Fehler zugestanden. Schuld war vor allem die FDP und der Wähler hat es auch irgendwie nicht so richtig verstanden. Habeck hat übrigens bald wieder einen großen Auftritt. Am 5. Oktober. Ort ist das Berliner Ensemble. Ach, die kenne ich doch. Das ist doch genau die staatliche Bühne, die seinerzeit das Korrektivtheater auf die Theaterbühne gebracht hat.
Ja, da bekommt Habeck jetzt eine regelmäßige Reihe. Habeck live. Brauchen Demokratien den Notfall? Robert Habeck im Gespräch mit Anne Will und Volker Wissing.
Brauchen Demokratien den Notfall, ist die Frage. Ich behaupte, er vermutet wohl ja und sieht sich ja als großen Krisenkommunikator.
Wir sind seit Jahren in der Krise wegen dieser Politik.
Deswegen hat er uns da auch reingestürzt. Weil er dachte, ach, die arme Demokratie, die weiß gar nichts mit sich anzufangen. Hm. Die stürzt sich mal in eine schöne Krise. Ja. Oder was haben sie gemacht? Und dann trifft er sich da in seinem ersten Laberkreis, ja? Oh mein Gott, was wird das für ein scheiß Laberkreis? Wie viele Stunden geht das? 6?
Weißt du noch, als Robert Habeck groß getönt hat, er wolle jetzt ja gar nicht mehr groß irgendwas im Bundestag und Umgebung machen, weil er das politische Geschehen in Berlin nicht von der Seitenlinie aus kommentieren will. Was macht er denn jetzt?
Ich glaube, es ist wirklich schon ausverkauft. Ne? Also ja, ja. Bei Eventim gab es da keine Tickets mehr zu kaufen. 6 Stunden geht das Ding und dann kommt Anne Will zu Wort. Nachdem Robert Habeck seinen kleinen Eröffnungsvortrag ausgebreitet hat. Übrigens, Anne Will und Volker Wissing. Also Volker Wissing, der FDP-Verräter, der in der Regierung geblieben ist und nicht mit Lindner und Co. gegangen ist. Ja. Und Anne Will, die dann, nachdem sie bei Anne Will rausgegangen ist, nachdem sie Millionen gescheffelt hat von eurer Kohle, dann gesagt hat, ja, wir haben die AfD wirklich unfair behandelt.
Ja.
Danke, danke, Frau Will. Robert Habeck, politisch tief gefallen, aber gesellschaftlich natürlich ausgesprochen weich gelandet. Mhm. Gilt übrigens auch für diese Politikversagerin.
Please explain your role as the new president of the General Assembly here at the UN. And what are your duties?
This is called General Assembly and it means all the countries come together. But unfortunately, obviously, they do not agree on everything. And our task is to anyhow bring them together, even though they have totally different views and try to see how we can solve the problems.
Sehr weich gefallen. Annalena Baerbock hier im Gespräch mit einer 14-jährigen Kinderreporterin.
Endlich ein Gespräch auf Augenhöhe.
Nur leider spricht die 14-Jährige besser Englisch.
Baerbock sagt, meine Aufgabe ist es, Menschen zusammenzubringen, auch wenn sie nicht einer Meinung sind.
Auch wenn sie nicht wollen, ja. Das ist ihre Stärke. Wer erinnert sich nicht an ihre großen Bemühungen ihrer Zeit damals? Wie sie den Frieden zwischen Russland und der Ukraine vermittelt hat? Wie sie mit Außenminister Lavrov zusammensaß und Argumente gewälzt hat? Oder in China diplomatische Erfolge errungen hat?
Christian Lindner, Robert Habeck, Annalena Baerbock. Den Kanzler von der traurigen Gestalt ersparen wir euch heute mal. Mhm. Ich bin überzeugt, dass Papa Schlumpf als unberührbarer in die Geschichtsbücher eingeweht. Als Politiker, mit dem niemand jemals etwas zu tun haben möchte und dessen Namen man auch nicht mehr laut ausspricht. Sag 3-mal Slenderman in den Spiegel und du weißt, was passiert. Ne?
Scholz, Scholz, Scholz. Oh.
Ich finde das ja so herrlich. Neulich habe ich eine Debatte im Bundestag angeguckt, dachte mir nichts Böses. Auf einmal sehe ich in der Hinterbank Scholz und Esken sitzen. Mhm. Esken quatscht den Scholz die ganze Zeit und der so,
Das ist so, als wenn du dir irgendwie eine Staffel von einer Serie anguckst von vor 5 Jahren und denkst, ach ja, mein Gott, damals haben die noch gelebt. So,
ich schwöre dir, der Scholz sah so traurig aus, das hat mich echt erinnert irgendwie an Angela Merkel verkatert am Montagmorgen.
Ja, der sah aber deswegen so traurig aus, weil er neben Esken saß. Liebe Buster Berlin-Gemeinde, wieso zeigen wir euch eigentlich diese Gespenster der Vergangenheit? Weil wir uns erinnern müssen, was war. Weil wir nicht vergessen dürfen, wohin diese Politik uns eigentlich geführt hat. Diese Medienöffentlichkeit und diese Parteien. Und weil wir dachten, es kann nicht noch schlimmer kommen. Aber dann kam der März.
Und wie habe ich das in den letzten Tagen gesagt? Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauer sein. Heute Abend feiern wir. Und ab morgen früh wird gearbeitet.
Der Rambo-Zambo-Fritze aus dem Sauerland. Endlich ganz oben angekommen. Aber was Merz und seine Koalition in den Wochen danach verbrochen haben, schlägt dem fast den Boden aus.
Wahlversprechen nach Wahlversprechen wurden abgeräumt. Vor allem das Schuldenfiasko wird den Kanzler noch lange verfolgen. Entgegen seinen Wahlversprechen hat er genau das getan, was die Grünen zuvor gefordert haben. Die schwarze Null pulverisieren und einen Schuldenberg in unvorstellbarer Höhe auftürmen.
Dafür grapschte er sich die Zweidrittelmehrheit des alten Bundestags, obwohl der neue schon gewählt war. CDU-Männer schäkerten mit Heidi Reicheneck und die Grünen haben den Klimaschutz ins Grundgesetz bekommen.
Doch damit nicht genug. Weiter ging die wilde Fahrt mit der Senkung der Stromsteuer. Die galt auf einmal nicht mehr.
Friedrich Merz machte hingegen auf großen Staatsmann und Kriegspolitiker. Der Ukraine wollte er neue Flugabwehrsysteme spendieren. Die Friedensgespräche sabotierte er gemeinsam mit seinen europäischen Partnern.
Die ganze Einfalt und Unprofessionalität der Union wurde dann deutlich, als Frauke Brosius-Gersdorf gewählt werden sollte. Im Mittelpunkt stand dabei Fraktionschef Jens Spahn.
Der Jens Spahn, der uns schon Milliarden Euro gekostet hat. Milliarden und Multimilliarden. Der Maskenlieferanten, Apotheken und Testcenter-Betrügern, die Milliarden genau dorthin gesteckt hat, wo keine Sonne scheint. Dieser Politikversager wird nicht etwa mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt, sondern zum Fraktionsvorsitzenden gemacht.
Und als solcher hat er Absprachen über Verfassungsrichter getroffen. Frauke Brosius-Gersdorf wurde von ihm durchgewunken und den Grünen präsentiert. Der Wahlausschuss hat sie dann ebenfalls bestätigt.
Sie sollte gewählt werden und das Stimmvieh der CDU-CSU-Fraktion hätte sie natürlich auch gewählt. Die hätten auch einen schwangeren Panda-Bären gewählt, wenn man ihnen das gesagt hätte.
Bis dann Medien wie der Kontrafunk und News auf den Busch geklopft haben und klargemacht haben, wofür Brosius-Gersdorf eigentlich steht. Auf einmal wollte man in der Union da so gar nichts mehr von ihr wissen.
Eine unprofessionelle und desinteressierte Fraktion unter Führung eines milliardenschweren Politikversagers und an der Spitze der Mann, der sich zur Macht gelogen hat. Das ist die Union.
Sie sind ein Klempner der Macht.
Eine Mimose.
Warum soll man so doof sein?
Fritze Merz erzählt gern Thünkram.
Schöner Zusammenschnitt der ARD und passend zur aktuellen Bundesregierung. Bei der Wahl der Verfassungsrichter hat sich die Angola-Koalition geeinigt. Brosius-Gersdorf muss weg. Dafür konnte Ann-Kathrin Kaufold weiter kandidieren. Ebenfalls eine klimabewegte AfD-Gegnerin.
Die Kuh ist vom Eis. Und ohnehin wollten sich die Koalitionspartner ja nicht mehr streiten. Bis Sonntag hat das ja auch fast geklappt. Bis Sonntag, ja. Am Sonntag kam schon der nächste Streit. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder fordert mehr Geld. Die FAZ berichtet: Trotz XXL-Schuldenpaket, Milliarden für Straßen und Bahn fehlen. Baustopp droht. Trotz des 500 Milliarden Sondervermögens für Infrastruktur drohen Bauprojekten an Straßen und Schiene sogar Baustopps. Die Opposition macht dafür Finanzminister Klingbeil verantwortlich.
Selbst fertig projektierte Bauprojekte können nicht umgesetzt werden. Laut Welt hat der Verkehrsminister dazu gesagt, ja, wenn das so bleibt, dann braucht man keinen Verkehrsminister mehr, dann kann man den Finanzminister entscheiden lassen.
Die FAZ dreht die Story am Montag weiter und schreibt, Klingbeil fertigt Schnieder kühl ab. Der Konflikt zwischen SPD-Chef Klingbeil und Verkehrsminister Schnieder eskaliert. Auf die Warnung des CDU-Politikers, dass Mittel für lange geplante Projekte fehlen, antwortet der Finanzminister mit einer schriftlichen Abfertigung.
Na, das nenne ich mal Rambo Zambo. Läuft ja blendend bei der Koalition. Nicht.
Das Neueste, was ich am Dienstag noch gelesen habe, war, dass Friedrich Merz seine Mitglieder der Fraktion gewarnt haben soll, sie sollen doch bitte den Lars Klingbeil nicht kritisieren. Der sei ein bisschen dünnhäutig.
Ja, ja, habe ich im zweiten Teil auch nochmal den Ausschnitt. Ja.
Wunderbar, da freue ich mich schon drauf. Es läuft nicht so richtig und das lässt sich auch mit etlichen Zahlen belegen. Zum Beispiel aus dem August. Da berichtet das Handelsblatt, Mehrheit unzufrieden mit Kanzler Merz und Regierung.
Ach was.
Nach seinen ersten 100 Tagen sind die Zufriedenheitswerte von Kanzler Merz schlechter als bei seinem Vorgänger Punkt, Punkt, Punkt. Slenderman. Schlumpf-Slenderman. Ich spreche ihn nicht mehr aus.
Laut INSA-Umfrage waren 59% der Befragten mit der Arbeit des Kanzlers unzufrieden. 27% waren zufrieden. Also nur jeder Vierte.
Es hagelt eine Umfrageklatsche nach der anderen. Besonders krass war es dann Anfang der Woche. INSA hatte im Auftrag der Bild mal wieder die Beliebtheit der deutschen Politiker abgefragt. Finde ich ohnehin schon eine lustige Frage. Wen haben sie denn so richtig gern? Nur den kriegsbereiten Pistorius haben sie richtig gern. Aber wisst ihr, wer auf dem letzten Platz liegt? Jens Spahn. Ja.
Auf Platz 18 von 20 liegt Bundeskanzler Friedrich Merz. Er wird schlechter bewertet als Heidi Reicheneck oder Ines Schwertner. Dabei wissen die meisten Deutschen eigentlich gar nicht, wer Ines Schwertner eigentlich ist.
Schwangerer Panda-Bär.
So ähnlich, ja. Aber mittlerweile würden die Deutschen lieber jemanden wählen, den sie überhaupt nicht kennen, als Friedrich Merz zum Bundeskanzler zu machen. Merz ist in einer Umfrage abgestürzt von Rang 14 auf Rang 18.
Das ist Rambo Zambo. Gib der Sache mal noch 3 Monate. Wenn du die Deutschen dann nach den 20 beliebtesten Politikern fragst, landet Friedrich Merz auf Platz 21.
Aber diese INSA-Umfrage, die hat noch mehr zu bieten. Was hat Friedrich Merz noch gleich 2018 gesagt?
Kann das jemals wieder klein? Glauben Sie, dass die AfD irgendwann wieder aus dem Parlament
kurzfristig wahrscheinlich nicht. Kurzfristig kriegt man sie nicht wieder weg. Sie sind in 16 Landesparlamenten, sie sitzen im Europaparlament, sie sitzen im Deutschen Bundestag mit 12,6%. Aber halbieren kann man sie.
Die AfD wollte er halbieren, hat er gesagt. Tatsächlich hat sich die AfD verdoppelt. Und hier kommt das Ergebnis der INSA-Umfrage. Wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären? AfD 26%, CDU, CSU 24,5%, SPD 14,5%, Grüne 11%, Linke 11,5%.
Das ist übrigens das erste Mal in der Geschichte dieser Umfrage für die Bild, dass die AfD auf Platz 1 kommt und dann auch schon mit einem doch ganz ansehnlichen Vorsprung von 1,5%. Die selbsternannte Volkspartei SPD macht weiterhin keine Stiche. Die Grünen sind zurückgeworfen auf ihr Stammklientel und der Linkspopulismus läuft ihnen den Rang ab.
Und die Union landet auf Platz 2. Immer häufiger hinter der AfD. Die Alternative für Deutschland ist die Partei der Stunde. Sie gewinnt bei Wahlen, sie gewinnt in Umfragen.
Sie gewinnt gegen eine Megakampagne aller anderen Parteien. Gegen eine Megakampagne der Medien und der NGO-Zivilgesellschaft. Sie gewinnt gegen Kirchen, gegen Gewerkschaften, gegen Greenpeace und gegen den Volksverpetzer.
Die Altparteien finden seit 10 Jahren kein Mittel gegen die AfD. Ein Mittel haben sie ja noch gar nicht ausprobiert.
Zweimal hat er Beschwerde gegen seinen Ausschluss von der Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen eingelegt. Zweimal haben Gerichte sie abgelehnt. Joachim Paul, AfD-Politiker, sieht die Entscheidung dennoch kritisch.
Ich war der Kandidat der stärksten Partei, der aussichtsreichste Kandidat. Und das war schon von langer Hand geplant. Also die SPD wollte mich als, ich sag mal, Konkurrenten ausschalten.
Joachim Paul wurde von der Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen ausgeschlossen. Er meint, es ist ein Komplott der SPD. Hier seht ihr eine Pressemitteilung des Innenministeriums von Rheinland-Pfalz. Die stammt vom 16. Juli und trägt den Titel Klarstellung zur Verwaltungsvorschrift Verfassungstreue. Wer sich in den Dienst dieses Staates stellt, muss jederzeit loyal zur Verfassung stehen. Ohne Wenn und Aber. So Innenminister Michael Ebling am vergangenen Donnerstag. Alle Bewerber müssen erklären, dass sie keiner extremistischen Organisation angehören oder in den letzten 5 Jahren angehört haben.
Das gilt übrigens nicht nur für Bewerber, sondern auch für bestehende Arbeitsverhältnisse. Wenn also ein Staatsdiener in einer extremistischen Organisation war oder ist, bestehen begründete Zweifel an seiner Verfassungstreue.
Und es können Schritte gegen ihn unternommen werden. Aber was ist denn so eine extremistische Gruppe? Wer ist da gemeint? Vielleicht Fridays for Future? Die letzte Generation?
Oder die Queers for Palestine? Oder doch die Alternative für Deutschland? Ja, liebe Freunde, es geht um die AfD. Sie ist explizit erwähnt. Zitat: Damit verfolgt Rheinland-Pfalz den gleichen Ansatz wie Bayern. Der Ministerrat hat dort am 24. Juni ebenfalls beschlossen, die AfD auf die Liste extremistischer oder extremistisch beeinflusster Organisationen aufzunehmen. Das Innenministerium wird von der SPD geführt. Aber das kann nicht entscheiden, ob Herr Paul gewählt werden darf. Darüber entscheidet der Wahlausschuss in Ludwigshafen. Vorsitzende dieses Wahlausschusses ist Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Die ist zwar parteilos, war aber 26 Jahre Mitglied der SPD und saß für die SPD rund 8 Jahre im EU-Parlament. Jutta Steinruck ist in Sorge um die Demokratie und darum funkt sie das Innenministerium an und teilt ihre Bedenken wegen des AfD-Mannes mit. Daraufhin wird der Geheimdienst tätig. Der Verfassungsschutz ist dem Innenministerium unterstellt und damit fest in der Hand der SPD. Denn der Innenminister, der wird seit 1991 dort von der SPD gestellt. Der Verfassungsschutz erstellt ein Dossier über den AfD-Politiker. Dort werden mehrere Vorwürfe erhoben. Anders als es von rechten Influencern immer wieder dargestellt wird, geht es nicht nur darum, dass Paul gerne Herr der Ringe liest. Es geht unter anderem um Äußerungen zur Remigration, zu Migranten, zu Muslimen, zu Sinti und Roma und er soll einen speziellen Gruß gezeigt haben.
Das Dossier, das haben wir euch aber unter unserer heutigen Folge verlinkt. Da könnt ihr dann selber mal nachschmökern, ob denn jetzt Herr Paul ein Verfassungsfeind ist. Der Wahlausschuss jedenfalls, der hat entschieden, er darf nicht antreten.
Es folgte für Paul eine Niederlage vor dem Verwaltungsgericht, dem Oberverwaltungsgericht, vor dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz und vor dem Bundesverfassungsgericht.
Und damit war der Weg frei für die Kandidaten, die übrig geblieben sind. Jens-Peter Gotter für die SPD.
Frühjahr, Januar 2024, mit diesen Remigrationsplänen von irgendwelchen verwirrten alten Herren in Potsdam. Das war der Moment, wo ich mich entschieden habe, in die Partei einzutreten. Und was mich jetzt hierher geführt hat, dass ich Oberbürgermeisterkandidat bin. Also ich glaube, das war schon sehr einschneidend.
Und Klaus Blättner für die CDU.
Er ist in die CDU eingetreten, als die AfD sozusagen aufkam. Auch ein bisschen meinen Kindern sozusagen ein gutes Beispiel zu geben, dass es nicht nur darum geht zu lamentieren, das ist aber schlimm, 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 sondern einfach auch was zu machen und sich irgendwo einzubringen. Das finde ich wirklich angebracht.
Diese zwei Kandidaten sind also neu in der Politik. Sie sind neu in ihren Parteien. Beide sind aus Protest gegen die AfD Politiker geworden. Und jetzt, wo sie gegen einen Kandidaten der AfD Wahlkampf machen,
wird der Kandidat der AfD verboten. MRN News berichtet von der Wahlparty in Ludwigshafen.
Nach dem vorläufigen Endergebnis zieht Dr. Klaus Blättner, CDU, als stärkster Kandidat in die Stichwahl gegen Jens-Peter Gotter, SPD.
Ja, es läuft jetzt auf die Stichwahl zwischen dem SPD-Kandidaten und mir hinaus. Das war das Ziel für heute.
41-35% lautet das Ergebnis. Hat aber einen Schönheitsfehler und den erklärt ausgerechnet die Oberbürgermeisterin.
Es ist schade, dass die Wahlbeteiligung doch sehr, sehr gering war. Schließlich sollten die Menschen den Menschen wählen, der die Stadt in den nächsten 8 Jahren gestalten soll. Es ist auch sehr schade, dass es doch sehr viele ungültige Stimmen gibt.
Jutta Steinruck beklagt die geringe Wahlbeteiligung. Ausgerechnet Jutta Steinruck.
2017 war sie für die SPD angetreten. Unterstützt wurde sie von den Grünen, der Piratenpartei und der Partei Die Linke. Kurz vor der Wahl prüfte sie den Ausschluss des AfD-Kandidaten. Im Wahlausschuss war das Ergebnis 6-1. Mit gewisser Wahrscheinlichkeit hat also auch Jutta Steinruck für das AfD-Verbot bei der Wahl gesorgt.
Um jetzt zu bedauern, dass die Wähler nicht zur Urne gegangen sind. Die Wahlbeteiligung lag übrigens bei 29,3%. Mehr als 9% der Wähler haben auch noch ungültige Stimmen abgegeben.
Leute, mal ganz ehrlich, diese Wahl ist eine völlige Farce. Erst haben sie den Bürgern die Chance genommen, selber zu entscheiden, wen sie wählen wollen. Dann wählen die Bürger ausdrücklich nicht und sie beschweren sich über die Wähler.
Und am Ende wird ein Politikneuling Bürgermeister, der im ersten Wahlgang nur 10% der Wahlberechtigten überzeugen konnte. Krautzone Magazin hat mal nachgerechnet. So sieht das Ergebnis aus, wenn man die Nichtwähler als eigenen Kandidaten behandeln würde. So sieht also die Demokratie aus, die Jutta Steinruck und der Verfassungsschutz noch gerade mal eben so bewahrt haben. So überzeugt sind die Bürger von der besten Auslese in den Parteien. So überzeugt sind sie in Ludwigshafen von ihren Politikern. Aber mal eine ganz böse Frage. Was wäre denn gewesen, wenn der AfD-Mann kandidiert hätte? Wo wäre er dann gelandet? Bei 73% oder bei 10%? Oder irgendwo in der Mitte von 73 und 10%?
Ich vermute, in der Stichwahl. Und dann hätten sie sich ganz warm anziehen müssen in Rheinland-Pfalz. Stattdessen geben sie der AfD einen neuen Mythos. Den Mythos, dass Innenministerium, Geheimdienst und Bürgermeisterin in einer konzertierten Aktion unter Beteiligung von SPD und CDU sich Ämter unter den Nagel reißen und die Demokratie zerstören. Und das nicht nur in Ludwigshafen, sondern auch in Lage in Nordrhein-Westfalen. Erst werden die Kandidaten verboten und wenn auch das nicht hilft, dann verbietet man die Partei. Und dann ist sie gerettet. Unsere Demokratie.
Wenn man nicht näher nachschaut, warum denn jemand von einer Wahl ausgeschlossen wird, dann ist das Bild, das sich dem Bürger bietet, dasjenige, es gibt ja etablierten Parteien, sie teilen die Macht im Staat untereinander auf, sie sorgen dafür, dass keiner von außen oder keiner von einer neuen Partei hier in ihre Spielwiese eindringt. Und das behaupten sie, das sei unsere Demokratie, wobei unsere dann eben tatsächlich ausgrenzend gemeint ist.
Wir kommen in den zweiten Themenblock und da kann man sagen, herzlich willkommen zum politischen Fassanstich. Diese Bundesregierung, die muss man sich ja wirklich ganz schön trinken. Das denken sich übrigens nicht nur die meisten Bürger, sondern selbst die Spitzen von Union und SPD.
Es ist lange her, dass ein Kanzler auf der Wiesn war. Friedrich Merz nun kam mit seinen zwei SPD-Ministern für Finanzen und Arbeit, Lars Klingbeil und Bärbel Baas. Und ein bisschen Symbolpolitik dürfte auch im Spiel sein, Volksnähe zeigen auf dem größten und bekanntesten Volksfest der Welt.
Volksnähe, so wichtig. Er sitzt oben mit Schlachteplatte und Lebkuchen abgeschirmt in der Loge und unten rutschen die ersten bereits auf ihrem Erbrochenen aus. Besser könnte man die innenpolitische Situation wirklich nicht zusammenfassen.
Ja, ein Prosit der Verlogenheit. Der Schuldenkanzler besucht das gemeine Volk und lässt sich ordentlich feiern. Man könnte fast meinen, Merz sei beliebt.
Wahrscheinlich hat er mit der Schuldenorgie da Freibier ausgegeben in der Zeit.
Also das letzte Mal, als ein Herrscher seinem Volk Kusshände zugeworfen hat, da wurde er kurz danach von hinten erstochen. Von einem gewissen Brutus.
Brutus Klingbeil?
Benjamin.
Letzte Woche den Bundeshaushalt mit über 140 Milliarden Euro Neuverschuldung beschlossen. Dann schnell dem Volk auf dem Oktoberfest zugeprostet. Diese Woche dann den Bundeshaushalt fürs nächste Jahr mit rund 175 Milliarden Euro Neuverschuldung verabschieden.
Ja, und damit der SPD-Brutus unserem Kaiser Merz nicht in den Rücken fällt, gibt's schnell noch den erwähnten Maulkorb für die eigene Partei. Bei Bild lesen wir, Merz will keine Kritik an Klingbeil. Der Kanzler hat die Abgeordneten seiner Fraktion aufgefordert, öffentlich keine Kritik an Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil zu üben. Demnach sagte Merz, dass die CDU-CSU-Abgeordneten auf kritische Äußerungen verzichten sollten, da Klingbeil sensibel auf Kritik reagiere.
Ja, bloß keine Kritik. Das könnte die SPD verunsichern. Und diesem Mantra haben sich die meisten Leitmedien anscheinend schon lange angeschlossen. Allen voran die Öffentlich-Rechtlichen.
Sag mal, Benjamin, wurde da jetzt nicht sogar jemand bei den Öffis gecancelt? Jemand, der die Regierung da immer wieder kritisiert hat, der seine eigene Sendung hatte und jetzt gehen muss?
Absolut. Ich weiß genau, wen du meinst. Das war ja echt ein Ding, ne? T-Online berichtet. ZDF beendet Zusammenarbeit mit Hannes Jenicke in bisheriger Form. Eine feste Größe im ZDF-Programm wird überraschend gestrichen. Nach 16 Ausgaben ist für die Reportagen von Hannes Jenicke Schluss.
Oh nö, der arme Hannes. Seine Klimapanik-Dokus, die waren am Ende leider gar nicht so der Quotenrenner. In der werberelevanten Zielgruppe zwischen 14 und 49, da haben zuletzt so 370.000 Zuschauer eingeschaltet. Nicht gut.
Seit wann interessiert die Öffis denn überhaupt das Interesse der Zuschauer? Hm. Und das bringt uns zu dieser jungen Frau hier.
Ich bin Julia Ruß. Und wir von Klar sagen, was falsch läuft. Wir schauen auf die Folgen unserer Asylpolitik. Behörden sind überfordert, immer mehr Städte und Gemeinden am Limit. Und es passieren Verbrechen. Das alles schildern wir euch aus der Sicht von Betroffenen.
Julia Ruß mit ihrem ARD-Format Klar. Zwar haben wir da keine Einschaltquoten zu der Sendung gefunden, dafür aber eine andere Erhebung. Auf dem Portal TV-Wunschliste erfahren wir, eine vom NDR beauftragte Online-Studie ergab, dass 63% der Befragten die Sendung mit den Schulnoten 1 oder 2 bewerteten. Als Stärken wurden Meinungsvielfalt, klare Haltung und die Glaubwürdigkeit des Formats hervorgehoben.
Na, ist doch supi. Aber weiterlesen wir. Gleichzeitig sorgte Klar intern wie extern für kontroverse Diskussionen, weil es bewusster konservativ ausgerichtet ist und damit auf den Vorwurf reagiert, ARD und ZDF seien zu links.
Das ist ja ein Ding. Kontroverse Diskussion also. Mhm. Wir würden das ein bisschen anders nennen. Es gab vor allem intern bei der ARD sofort den Versuch, das Format abzusetzen. Und auch extern. Etwa aus der Politik.
In den vergangenen Tagen, da wurde viel über den Fall geschrieben, immer neue Details kamen da ans Licht. Für uns ein Grund, die Geschichte da nochmal zu beleuchten, denn viele Aspekte, die blieben unserer Meinung nach bisher unerwähnt.
Was war geschehen? Am 9. April ging die Sendereihe Klar das erste Mal auf Sendung. Produziert wurde sie von NDR und Bayerischem Rundfunk. Und bereits die erste Folge sorgte mit Kritik an der Asylpolitik für eine erfrischende Abwechslung.
Würden Sie sagen, wird das Land mit mehr Asylmigration krimineller?
Nicht unbedingt mit mehr Asylmigration, aber mit der Asylmigration, wie wir sie jetzt haben, die nämlich völlig unkontrolliert ist, die auch viele Menschen reinlässt, die überhaupt nicht schutzbedürftig sind.
Oho, was sagt der Migrationsforscher Rüd Koopmans da? Die Migration, die wir in Deutschland aktuell haben, damit wird das Land krimineller? Das widerspricht natürlich total dem, was Ampelkoalition und NGO-finanzierte Zivilgesellschaften uns jahrelang eingeredet haben.
Da muss man doch was tun. Das darf man doch so nicht einfach sagen. Das ist doch Wasser auf die Mühlen von Rechtspopulisten. Und so formierte sich in der MNDR eine Art Widerstandsbewegung.
News berichtet, an der internen Konferenz, die später als Gründonnerstagstribunal den Anfang vom Ende Julia Ruß beim norddeutschen Sender setzt, 3 Stunden dauerte die Nachbesprechung, die als offene Manöverkritik geplant wurde und im Kritikhagel endete. Stolze 150 Teilnehmer nahmen an dem Verhör teil.
Da will halt jeder dabei sein, ja. Ne? Wenn's um eine Kollegin geht, die man versucht, journalistisch hinzurichten. Der Vorwurf war, ihre Berichte seien nicht ausgewogen und stark emotionalisierend. Das ist natürlich jetzt ein bisschen komisch. Also bei Berichten über den Klimawandel, den Ukraine-Krieg oder über Donald Trump ist das natürlich gar kein Problem. Aber bei Migration in Deutschland bitte nicht.
Mhm. Kurz danach wird ein Protestbrief an die Chefredaktion übergeben, unterschrieben von 250 Mitarbeitern. Einige Wortführer dieses Lynchmobs wollen wir euch jetzt gerne vorstellen.
Da wäre etwa dieser Herr hier.
Messerstechende Ausländer, die auf deutsche Frauen losgehen, damit lässt sich Stimmung machen, besonders am rechten Rand. Mit der realen allgemeinen Bedrohungslage hat das allerdings nur wenig zu tun.
Georg Restle, Leiter und Moderator des ARD-Politikmagazins Monitor. Oder auch diese Dame hier.
Ganz vorweg, wir machen uns nicht gemein mit rechten Parolen und Hetzereien, sondern stehen ganz klar gegen jede Form von Rassismus oder Diskriminierung.
Julia Goldschmidt, Verdi-Gewerkschafterin und stellvertretende Vorsitzende im NDR-Rundfunkrat. Und weiter geht's mit dieser alten Bekannten hier.
Ihr sollt doch jetzt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk alle Meinungen zu Wort kommen lassen, auch wenn sie ein bisschen rechtsextrem sind. Das ist doch klar.
Ja, klar.
Die NDR-Moderatorin Anja Reschke hier mit ihrer Handpuppe in ihrer eigenen Sendung Reschke Fernsehen. Am 24. Juli nennt sie das Format klar durch die Blume rechtsextrem.
Behaltet die Frau bitte nochmal im Hinterkopf, ja? Ein weiterer Akteur im Kampf gegen klar ist außerdem dieser Herr hier.
Forschende aus den Niederlanden, die haben rausgefunden, dass bei Menschen, die eher rechts denken, die Amygdala, also der Teil des Gehirns, der für Angst und Risikobewertung zuständig ist, ein bisschen größer ist als bei progressiv-liberal denkenden Menschen.
Daniel Bröckerhoff, hier beim Medienmagazin ZAP, ist NDR-Moderator und natürlich progressiv-liberal.
Und er ist noch so viel mehr. Er arbeitet nämlich auch für das linke Medienunternehmen Korrektiv, etwa als Dozent für Nachwuchsjournalisten.
Ja.
Und wenn ich mich ganz dunkel erinnere, wird die Nachwuchsjournalistenförderung bei Korrektiv ja mit Geldern aus dem Bundeshaushalt finanziert.
Das ist korrekt.
Ist ja wieder ein interessanter Zusammenhang.
Völlig korrekt. Und natürlich spielt die Politik generell auch eine wichtige Rolle, etwa in Form der Grünen. Denn auch diese Dame hier forderte Konsequenzen gegen Julia Ruß. Jessica Leutert, Mitglied im NDR-Rundfunkrat. Sie twitterte, der Programmausschuss übt scharfe Kritik an der Sendung Klar und dem Auftritt der Moderatorin in den sozialen Medien.
Pikant an dieser Stelle, Jessica Leutert ist Mitglied der Grünen. Sie sitzt aber für die CDU Schleswig-Holstein im NDR-Programmausschuss.
Tja, fast zeitgleich hat sich übrigens auch eine weitere Grüne zu Wort gemeldet. Sanne Kurz ist Landtagsabgeordnete in Bayern und Mitglied im BR-Rundfunkrat. Sie warf Julia Ruß einen agotativen Haltungsjournalismus vor.
Einen was?
Einen agotativen Haltungsjournalismus.
Was ist denn jetzt agotativ?
Das Wort gibt's eigentlich nicht. Gemeint ist aber wohl sowas wie aggressiv oder beeinflussend.
Agitativ. Meinst du das vielleicht?
Keine.
Aggressiv beeinflussender Haltungsjournalismus wird also in der ARD gecancelt. Dann läuft da wahrscheinlich bald nur noch das Testbild.
Stimmt. Aber weiter im Text. Vor gut einer Woche hatte die Widerstandsbewegung innerhalb des NDR dann endlich Erfolg. Welt berichtet.
Sie war vielen ihrer Kollegen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Dorn im Auge. Nun setzt der NDR Julia Ruß bei ihrem Format klar nach nur 3 Pilotfolgen ab. Ihre Kollegen sollen sich in Chatgruppen abgesprochen und monatelang daran gearbeitet haben, dass Ruß und ihre Sendung abgesetzt werden.
Und erinnert ihr euch noch, was ihr vorhin im Hinterkopf behalten solltet? Ja, Anja Reschke, eine der Strippenzieherinnen hinter diesem Boykott, News berichtet vor wenigen Tagen. Wie News aus ARD-Kreisen erfuhr, habe es am Donnerstag noch einmal eine Telefonkonferenz zu dem Fall gegeben, in der Reschke sich laut einem Teilnehmer leicht amüsiert mit dem Satz zu Wort meldete, ist doch gut gelaufen.
Ganz schön widerlich. Mhm. Jetzt weiß ich auch wieder, wie die Folge hieß letzte Woche und warum sie so hieß. Dumm oder böswillig war ja der korrekte Titel. Ja, Frau Reschke, dumm oder böswillig? Sie glauben wirklich, dass das jetzt gut gelaufen ist? Das ist wirklich unfassbar. Wir werden Ihnen zeigen, warum das nicht gut gelaufen ist. Und vielleicht gibt es am Ende noch ein kleines Fazit von Herrn Joppa und Herrn Müller. Frau Müller, Herr. Ironie der Geschichte. Noch im April schrieb Frau Ruß auf X, auf den ÖRR einzudreschen, ist für manche offenbar Freizeitbeschäftigung geworden. Eine richtige Pöbelhorde hat sich im Internet gefunden. Überall wird Einseitigkeit gewittert. Natürlich gibt es auch berechtigte Kritik, aber so langsam wird es absurd.
Einseitigkeit, aber doch nicht beim NDR. 5 Monate später, am 20. September, klingt das bei Julia Ruß auf X dann so. Trotz großem Zuspruch der Zuschauer wurde ich vom NDR aus dem Format klar rausgeworfen, weil ich zu rechts bin. Kollegen Sturm liefen. Es ist ein Problem, wenn die Kollegenmeinung mehr zählt als die Zuschauermeinung.
Weiter spricht Ruß jetzt von einer Cancel Culture und einem Armutszeugnis für den NDR. Die Sendung Klar wird es übrigens weitergeben. Ruß soll aber nur noch die vom Bayerischen Rundfunk produzierten Folgen moderieren. Der NDR hat für seine Folgen dagegen eine Personaländerung bekannt gegeben.
Der NDR hat jetzt eine Nachfolgerin benannt. Künftig soll Tanit Koch moderieren und auch redaktionell mitarbeiten.
Tanit Koch, interessante Wahl. Einst Büroleiterin von Bildchef Kai Diekmann, dann selbst Bild-Chefredakteurin. Nach einem Streit mit Julian Reichelt, da ging sie dann als Chefredakteurin zu RTL NTV. Außerdem leitete sie 2021 den Bundestagswahlkampf des CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet.
Ach nee, die Frau steht für Erfolg. Hat sie ihm gesagt, sie soll lachen, während der Bundespräsident spricht?
Ist doch ein grünes U-Boot gewesen.
Ja Mensch, das ist sympathisch, Armin, mach das. Tanit Koch, politisch also am ersten auf CDU-Linie, Kritikerin allerdings auch von Trump und Musk. In einem lesen wir außerdem, wie rührend sie sich während der Corona-Zeit um ihre Mitarbeiter gekümmert hat. Für das Einhalten der Hygienemaßnahmen gab es am Arbeitsplatz dann auch mal eine Pizza als Belohnung.
Ist Pizza die neue Bratwurst?
Wurscht. Aber bleiben wir noch kurz bei der CDU. Mhm. Die hat sich nach dem Rauswurf von Ruß und ihrem Team beim NDR übrigens lautstark beschwert. Besonders interessant, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther war vergangene Woche abends bei einer NDR-Veranstaltung eingeladen. Ein Fest zum Intendantenwechsel. Er sagte aber kurzfristig ab.
Ja, um dann am selben Abend spontan eine Buchlesung von Julia Ruß in Kiel zu besuchen. Und dort am Mikrofon, da sagt er dann,
dass dieses Format nach 3 Pilotprojekten zukünftig nur noch im Bayerischen Rundfunk gezeigt werden soll und nicht mehr im Norddeutschen Rundfunk, finde ich, ist schon ein extrem schlechtes Signal.
Eins muss man Herrn Günther lassen, da hat er Gespür bewiesen, das war so eine Markus Söder-Aktion.
Ja.
Natürlich sieht auch die Union ihre Fälle medial davon schwimmen. Aber witzig ist es ja schon. Hatte nicht seine Partei in Schleswig-Holstein die grüne Jessica Leutert in den NDR-Rundfunkrat entsendet, wo Frau Leutert seitdem aktiv versucht, konservative Meinungen im Programm zu canceln?
Ja, sollte das Ganze etwa nur Fassade sein? Sollte Herr Günther etwa vor der Kamera Empörung spielen, um dahinter dann mit seinem grünen Koalitionspartner ganz andere Pläne zu verfolgen?
Das sind natürlich reine Mutmaßungen. Und vielleicht kann Julia Ruß demnächst im CSU-geführten Bayern besser arbeiten als im schwarz-grünen Schleswig-Holstein oder dem rot-grünen Hamburg.
Aber eins ist trotzdem völlig klar. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist unserer Meinung nach nicht reformierbar. Ebenso wenig wie ein Großteil der sogenannten Leit- oder Altmedien. Und das zeigt sehr eindrücklich eine aktuelle Studie, die wir euch jetzt abschließend noch vorstellen wollen.
Erstellt wurde sie von der TU Dortmund. Befragt wurden 525 Journalisten deutschlandweit. Unter anderem ging es dabei auch um ihre bevorzugte politische Partei. Hier das Ergebnis.
41% stehen den Grünen nahe. Rund 23% gaben gar keine Partei an. Dann folgt mit 16% die SPD. CDU und Linke liegen bei 8% und 6%. Klare Mehrheit für Linksgrün. Die AfD ist übrigens gar nicht vertreten.
Und dann leuchtet es auch ein, dass Kritiker der Energiewende, der Asylpolitik oder des Ukraine-Kriegs im ÖRR kaum oder gar nicht zu Wort kommen. Dass Vertreter der 11%-Partei Grüne deutlich häufiger in Talkshows sitzen als der 20%-Partei AfD. Und dass Charlie Kirk im Wort zum Sonntag mit dem Teufel gleichgesetzt wurde.
Liebe Frau Reschke, lieber Herr Restle, liebe ARD und liebes ZDF, eure Zeit ist vorbei. Die Realität hat eure Berichterstattung bereits eingeholt. Die Quoten sinken, das Vertrauen ist futsch. Und das ist auch gut so. Aber wir geben uns erst zufrieden, wenn die Rundfunkgebühr abgeschafft und bei euch wirklich nur noch das Testbild gesendet wird.
Es ist widerwärtig.
Vielleicht tut
es
unbewusst.
Nein, es ist widerwärtig.
Da will ich Loriot nicht widersprechen.
Nee. Aber jetzt nochmal zu unserer Debatte rund um dieses Thema.
Ja, bitte.
Hast du dazu noch was zu sagen?
Ich bin leer gesagt, aber ja. Ich bin mir sicher, du hast noch was.
Nicht so viel, aber es geht um die Person Julia Ruß. Also wir haben uns damals ja tatsächlich auch gefreut, als sie das bei Klar zum ersten Mal gemacht hat, als es da um Migration ging, wie sie da mit der grünen Jugendsprecherin umgegangen ist. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das hundertprozentig fair gewesen ist. Lustig war es trotzdem.
Ja.
Aber das war ja nicht die einzige Stimme, die zu Wort kam. Nein, da kam dann auch der Vater, der seine Tochter verloren hatte, weil sie im Zug ermordet wurde. Oder da kam eben auch dieser Migrationsexperte zu Wort. Dann, ich glaube, ein dänischer Minister. Das war wirklich ein sehr interessanter Beitrag. Und der gehört genau dahin. Ja. Eben auch als Korrektiv zu dem, was da sonst so gesendet wird. Ich fand's gut.
Gleichzeitig hatten auch viele von euch Kritik, als sie dann einen Beitrag über Corona und die Aufarbeitung gemacht habe, der war für den NDR wahrscheinlich schon
hochpikant und schon eher rechts für uns. Ich meine, wenn nicht mal RKI-Protokolle und so weiter erwähnt werden, ist es natürlich schwierig.
Ja, für den MDR wäre hingegen auch nicht krass gewesen, weil der MDR schon viel krassere sogar hatten. Also das war nicht besonders klar, was Frau Rust da gemacht hat. Mhm. Was ich aber gleichzeitig mitbekommen habe, ist, dass sie bei Twitter permanent Publicity in eigener Sache macht. Ihr Buch ist ja auch bereits erschienen, jetzt ist sie auf Lesereise. Also von der Kommentarsprecherin als Anfängerin beim Bayerischen Rundfunk über ein eigenes Format im April und dann kommt ein paar Monate später schon ihr erstes Buch raus, dann ist sie auf Lesereise, dann wird sie gecancelt, dann geht sie zum BR, wartet mal ab, in einem Jahr ist sie da auch gecancelt, dann geht sie zu News und verdient richtig Kohle. Mhm. Kommen wir zum heutigen Webtipp, das ist die neue Ausgabe von Klar, produziert von Tani Koch. Nee, er ist ein Tipp aus der Basta-Berlin-Gemeinde, der kommt von Rebecca und da geht es um Musik. Eine anscheinend neu gegründete Band mit sehr provokanten Texten.
Ja, so ist es. Rebecca, die hat uns einen Link zu dem YouTube-Kanal der Band My Way geschickt. Mai wie der Mai geschrieben. Über die konnte ich auch nach längerer Recherche nahezu nichts in Erfahrung bringen, außer dass ihr Debütalbum jetzt Anfang Oktober erscheint. Sie selbst, die sagen, sie spielen Deutschrock ohne Maulkorb. Das finden wir ja schon mal ganz gut.
Es scheint, dass zumindest in den Videos auch einige KI-Elemente zum Einsatz kommen. Und Rebecca hat uns einen Song ganz besonders ans Herz gelegt. Er heißt Marla rennt. Und es geht um Marla Svenja Liebig. Der geht definitiv ins Ohr. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
Marla rennt!
Ein Ausschnitt war das aus Marla rennt von My Way. Und ich möchte euch nicht vorenthalten, was Rebecca uns dazu noch geschrieben hat. Am besten gefällt ihr im Refrain die Zeile drei Mittelfinger hoch, sehr passend für eine Transfrau.
Das möchte ich sehen. Wie das funktioniert, ich verstehe es nicht.
Wunderbar.
Also das Video ist unter unserer Folge nochmal verlinkt. Und wenn ihr uns auch mal einen potenziellen Webtipp vorschlagen wollt, dann gerne per E-Mail an redaktion@basta.berlin.
Wir sind auch schon wieder durch für heute. Liebe Gemeinde, der wöchentliche Gottesdienst mit Wumms 1 und Wumms 2 neigt sich dem Ende zu. Drum lasst uns alle nochmal innehalten. Gerne auch an die Hände nehmen, ja, die Herzen öffnen und für unseren Alltag auch die richtigen Konsequenzen ziehen.
Bitte lassen Sie uns alle aufpassen, den Mund aufmachen, uns einsetzen, Vorbilder sein, so gut es geht, für das, was uns Menschen menschlich macht. Solidarität und Nächstenliebe.
Sagt die evangelische Pastorin und NDR-Moderatorin Annette Binken. Und zwar im Wort zum Sonntag, nachdem sie ausgiebig Hass und Häme über Charlie Kirk ausgeschüttet hat. Frau Binken, Ihre Nächstenliebe reicht genau von der Klosterküche zum nächsten Corona-Impfzentrum. Daran werden wir uns ganz sicher kein Beispiel nehmen, liebe Zuhörer vom Kontrafunk. Aber in der kommenden Woche sind wir garantiert wieder da, dann mit der Folge 293. Ich bin Benjamin Golme, ich freue mich auf Sie.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.